Heute sprechen wir mit Jürgen Bernhard. Jürgen ist Co-Geschäftsführer von Avision und die beschäftigen sich mit der Renovierung von teilweise einmaliger Individualsoftware. Was das genau bedeutet, hat er uns im Podcast natürlich im Detail erklärt. Sie haben damals die Firma wirklich aus einer sehr interessanten Situation heraus gegründet und die Vision war, wir wollen es anders machen, wir wollen es besser machen. Ihr hört Behind the Sea. Ich bin Franz Kubilum und wir gehen jetzt gleich rein in den Podcast mit Jürgen Bernhard. Wenn dieser Podcast euch gefällt, dann teilt ihn gerne mit jemandem, der die Episode auch hören sollte und lasst uns gerne ein Abo da, das hilft uns, den Podcast noch etwas weiter zu verbreiten. Los geht's! Jede Woche spreche ich mit Top C-Level Executives und ein Thema treibt sie alle rum. Personal. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen haben, ist und bleibt eine Herausforderung. Wenn euch das auch beschäftigt, dann kommt gerne auf mich zu, seien es permanente Rollen oder interimistische Leadership-Rollen und Projekte. Bei beiden Themen können wir sprechen, können wir euch helfen. Ich freue mich auf euren Kontakt und auf unser Gespräch. Und jetzt zurück zum Podcast. Jürgen, willkommen im Podcast.
Hallo Franz.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich heute, alles über Avision zu erfahren. Fangen wir doch mal mit dir an. Was machst du und wo sind wir heute?
Wir sind heute bei der Avision in Oberhaching. Was mache ich? Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Avision. Mein Spezialgebiet oder mein Gebiet ist vor allem Vertrieb und Marketing und eben am Ende die Finanzen. Das heißt, alles, was ich am Anfang versaubeutel, dann kriege ich das natürlich am Ende bei den Finanzen auch wieder zurück. Insofern ist das gar nicht so schlecht, die Kombination.
Ja. Für alle, die Avision nicht kennen, was macht ihr?
Bei uns kann man es am besten vergleichen, so ein bisschen auch aus der Immobilienwirtschaft. Wir kümmern uns um Individualsoftware, vor allem große Individualsoftware. Und wir sanieren das, renovieren das, kernsanieren und reißen es auch manchmal ab und bauen es neu. Also es ist am besten wirklich vergleichbar mit dem Haus, mit dem Gebäude. Und auch bei der Software hat man zum Beispiel sowas wie Denkmalschutz. Dann muss man auch an der Stelle mal die Schnittstellen zu anderen Systemen müssen gleich bleiben oder auch die Masken müssen gleich bleiben, weil man sonst möglicherweise sehr viel Schulungsaufwand hat. Weil, wie gesagt, unsere Kunden sind Konzerne, sind an der Stelle auch Firmen mit sehr vielen Mitarbeitern. Und wenn man dann eben mal 1000 Leute auf neue Software schulen muss, das sind dann schon meistens höhere Kosten als die Umgestaltung der Software selbst.
Verstehe. Individualsoftware, speziell große Individualsoftware, was muss man sich denn da drunter vorstellen? Kannst du so ein paar Beispiele nennen, wann jemand Individualsoftware verwendet oder überhaupt braucht?
Also Individualsoftware verwendest du ja hauptsächlich dann, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die einmalig sind. Also ich meine, ein Beispiel kann ich tatsächlich nennen. Das ist zum Beispiel das Bundeszentralregister. Das gibt's nur ein einziges Mal. Und da gibt's natürlich demzufolge auch keine irgendwie Standardsoftware, sondern das ist tatsächlich eine sehr individuelle Software. Und das haben wir bei anderen Kunden auch. Unsere Kunden sind ja auch was Außergewöhnliches, weil sonst wären sie auch nicht so groß. Und die haben auch teilweise sehr außergewöhnliche Prozesse, was sie auch an der Stelle ja auch wichtig macht. Und die machen das auch sowohl wichtig als auch richtig. Da wird dann Individualsoftware eingesetzt, um die Prozesse halt optimal zu unterstützen. Okay. Man kann es auch mit Standards, also es gibt auch Möglichkeiten, was mit Standardsoftware zu machen, mit SAP oder ähnliches. Aber da hängt man dann schon auch vielleicht in einem Korsett, das man nicht so haben möchte.
Verstehe ich. Das heißt, also um bei dem Beispiel kurz zu bleiben, also das Bundeszentralregister, das ist das Register, wo jeder hinterlegt ist sozusagen.
Genau, wo auch dein Führungszeugnis drin steht. Übrigens keine Angst, wir haben keinen Zugriff auf die Daten.
Ja, und sozusagen, es gibt nur diese eine Software, gibt es nur einmal bei uns halt im Staat. Die werden dann von den ganzen Mitarbeitenden dort benutzt. Und die haben halt natürlich irgendwelche Anforderungen, die jetzt zum Beispiel irgendein anderes Registeranbieter, sage ich mal, der da irgendwie White-Label-Lösungen hat, nicht anbieten kann, oder?
Es gibt da keine White-Label-Lösungen. Okay. Also es gibt durchaus andere Register, wie zum Beispiel auch das Flensburger Verkehrsregister. Es gibt das Gewerberegister, das ist an der Stelle hängt das auch zusammen. Also das Gewerbezentralregister hängt auch zusammen mit dem Bundeszentralregister. Also das insofern ist das mehr oder weniger das Gleiche. Aber ansonsten gibt es da keine ja, keine Standardsoftware. Würde sich auch für die Firmen nicht lohnen, weil im Endeffekt, das kannst du ja nicht so oft verkaufen.
Okay, verstanden.
Und das Schöne bei dem Projekt ist, wir kriegen unsere Anforderungen in Gesetzesform.
Ja.
Also es gibt tatsächlich ein Registergesetz. Ja. Also insofern auch interessant.
Okay, verstanden. Und jetzt seid ihr sozusagen sowohl in der Programmierung auch tätig oder seid ihr nur diejenigen, in Anführungsstrichen, nur diejenigen, die sozusagen solche Themen dann aufarbeiten, renovieren, sanieren, analysieren?
Also für uns ist es tatsächlich so, wir machen so gut wie keine grüne Wiese-Projekte.
Okay.
Also bei uns ist immer eine Software da, die als Basis da ist, die wir dann tatsächlich übernehmen, wo wir im Endeffekt weiterentwickeln oder dann, wie gesagt, kernsanieren, also in größeren Teilen dann auch tatsächlich neu schreiben oder in manchen Fällen auch komplett neu schreiben. Aber es ist nicht so, dass jemand jetzt tatsächlich mit ganz neuen Software zu uns kommt und sagt, programmiert mir das mal. Das ist eigentlich nicht unser, ja, das ist nicht jetzt unsere präferierte Lösung oder das unser präferiertes Projekt.
Okay. Ich weiß jetzt nicht, ich bin noch nicht so lange in der Berufswelt, aber doch schon fast 10 Jahre. Ich würde sagen, es gibt sogar mehr Individualsoftware als eigentlich notwendig.
Das ist eine schwierige Aussage. Ich glaube, dass tatsächlich es sehr viel Leute oder sehr viel Firmen gibt, die versuchen, Standardsoftware einzusetzen, um am Ende dann festzustellen, dass es vielleicht nicht die geschickteste Lösung ist. Ich habe mal am Flughafen eine interessante Werbung gesehen. Das waren anscheinend auch Firmen, die in die Richtung individuelle Softwareentwicklung gehen. Die haben geschrieben, haben Sie ein Standardunternehmen? Warum nutzen Sie dann Standardsoftware?
Okay.
Das fand ich einen ganz guten Spruch und es ist auch tatsächlich so. Wenn ich etwas habe, was besonders ist, dann muss ich auch gucken, dass ich diesen Prozess oder das Vorgehen beibehalte, weil das tut mich von all meinen Konkurrenten abheben. Das ist, ich meine, wie Amazon mit dieser Ein-Klick-Bestellung, das hat sie abgehoben. Ich meine, die haben sich es patentieren lassen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das war für die eben das Wichtige und das ist bei anderen genauso.
Verstehe. Okay. Und was würdest du sagen, sind denn so die Schwierigkeiten dann an der Individualsoftware und warum muss man das eigentlich sanieren?
Es kommt darauf an, wie lange du schon nichts mehr damit getan hast. Also es ist wie auch Gebäude, wenn du sie immer rechtzeitig renovierst, wenn du dich immer darum kümmerst, dass immer Holz neu gestrichen wird und so, dann hast du kein Problem, ne? Dann sieht ein Gebäude nach 30, 40, 50 Jahren immer noch gut aus und ist in gutem Zustand. Mhm. Und das ist auch bei Individualsoftware ist es genauso, weil du musst dich drum kümmern. Du musst immer gucken, dass du deine Sicherheitsupdates machst. Du musst immer gucken, dass du Frameworks, die vielleicht nicht mehr supported werden, dass du die austauscht. Und wenn du das alles machst, hast du auch mit Individualsoftware kein Problem. Dann bist du halt immer in so einer Renovierungsphase drin. Mhm. Wenn du natürlich dann mal aus möglicherweise Kostengründen ein paar Jahre vernachlässigst, dann hast du so ein bisschen Innovationsstau oder Renovierungsstau. Dann stellst du fest, oh, ich habe Sicherheitslücken, ich habe irgendwelche Features, die ich einbauen möchte, geht jetzt gar nicht mehr, da muss ich irgendwelche Komponenten austauschen und ja, dann hast du halt ein bisschen mehr zu tun. Und dann kommen wir dann langsam auch aus dem Renovieren eben dann teilweise ins Kernsanieren.
Okay.
Und wenn du lang genug wartest, dann kommst du dann auch tatsächlich möglicherweise ins Neubauen. Hm. Weil du sagst, okay, das lohnt sich jetzt teilweise gar nicht mehr oder es geht auch teilweise gar nicht mehr.
Okay, verstanden. Das,
ja.
Wie ist so eine Organisation aufgebaut? Habt ihr dann auch so Einheiten? Kernsanierung, Denkmalschutz, intern?
Nein, also wir haben tatsächlich uns damals entschieden, also wo wir angefangen haben, waren wir ja noch nicht so viel. Da war das Ganze sehr flach in der Hierarchie. Da gab es im Prinzip, war es eine Projektorganisation. Mhm. Und jetzt sind wir aber dahin, oder als wir ungefähr 50 Mitarbeiter groß waren, haben wir gesagt, das geht nicht mehr so lange. Mhm. Und haben dann angefangen, auf eine Matrix-Organisation umzusteigen. Das heißt, wir haben Projektleiter, die wirklich Projekte für den Kunden machen und dafür auch im Endeffekt aus Teams. Die sind dann eben zum Beispiel, wir haben Entwicklungsteams, wir haben Teams, die sich ums Consulting kümmern, wir haben Teams, die sich um die Wartung kümmern, um solche Sachen wie Test. Und aus diesen Teams staffen sich im Prinzip die Projektleiter ihr Projekt. Und das hat immer den Vorteil, der Teamleiter sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter qualifiziert werden und dass sie auch so quasi auch das Know-how aus von anderen bekommen, die eine ähnliche Arbeit machen. Mhm. Und das hilft an der Stelle auch den Mitarbeitern, weil sie dann nicht nur im Projektkontext sind, sondern auch tatsächlich so einen übergreifenden Kontext auch mitbekommen, auch über andere Projekte reinschauen können. Und der Projektleiter weiß halt, mein Ziel ist, ich muss mich nicht darum kümmern, dass meine Mitarbeiter irgendwie was Neues lernen, muss möglicherweise Jahresgespräche führen oder so, sondern er kann sich voll auf das Projekt konzentrieren und dann wirklich sagen, ja, ich versuche jetzt für meinen Kunden das Beste rauszuholen.
Verstanden. Und nur als Zwischenfrage, seid ihr ein Professional Services Unternehmen oder seid ihr ein Software Unternehmen? Also ihr verkauft ja so an sich dann eigentlich keine Softwarelösung, oder?
Wir verkaufen beides. Also okay. wir machen im Prinzip für unsere Anwendungen, die wir betreuen, sowohl Weiterentwicklung oder wie gesagt bis hin zur Neuentwicklung, als auch tatsächlich den Service dafür. Okay. Also das heißt, wir sorgen auch dafür, dass sie im Prinzip immer wieder Updates dazukommen. Also wenn man bei uns tatsächlich, wenn wir eine Anwendung mal bei uns renoviert haben, versuchen wir auch dafür zu sorgen, dass sie eigentlich nicht mehr unbedingt in den Zustand gerät, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen.
Okay, verstanden. Das heißt, so wie ich jetzt auch Standardsoftware dann beziehen würde, beziehe ich dann bei euch quasi die Individualsoftware oder habe meine Individualsoftware und alles drumherum kriege ich dann von euch, oder?
Ja. Okay. Wobei die Individualsoftware nicht uns gehört. Ne? Die genau, gehört weiterhin unseren Kunden und wir sorgen bloß im Auftrag des Kunden dafür, dass sie auch eben funktionsfähig bleibt und dass man sich also auch drum kümmert, wenn es irgendwann mal irgendwelche Fehler gibt oder ähnliches.
Okay.
Weil keine Software ist fehlerfrei, egal wer sie gemacht hat.
Ja, klar. Das heißt, vom Geschäftsmodell habt ihr sowohl wiederkehrende Umsätze als auch so One-Time-Services, Projektumsätze. Das heißt, ihr seid jetzt nicht mehr in so einer, wie du früher gesagt hast, Projektorganisation, wo ihr halt
Ja, Projekte aber verkauft. Da war es auch schon genauso, dass zum Projekt eigentlich auch immer Service mit dazu gehört hat oder fast immer.
Okay, verstanden. Cool, super interessant. Wie lange gibt es euch schon?
Das ist tatsächlich das 15. Jahr jetzt.
15 Jahre, okay. Wie lange bist du schon dabei?
Seit 15 Jahren.
Sehr gut. Dann erzähl doch mal die Geschichte, wie es dazu kam, dass du die Firma mit deinem Co-Founder, habe ich verstanden, Mitgründer, gegründet hast. Und dann gucken wir uns danach aber auch noch an, was du davor gemacht hast.
Ja, also wie sind wir dazu gekommen? Also im Endeffekt hängt die Geschichte auch mit dem zusammen, was ich vorher gemacht habe, weil so ganz so trennen lässt sich es nicht.
Okay, dann machen wir gleich alles. Fangen wir gleich von vorne an.
Ja, es war im Prinzip ich wollte eigentlich nie wirklich gründen. Also es war für mich, war das an der Stelle jetzt nicht unbedingt der Lebenstraum zu sagen, ich möchte eine eigene Firma haben. Inzwischen denke ich mir, vielleicht hätte ich den Traum doch früher haben müssen, aber egal. Es war zu dem Zeitpunkt, war es einfach so, dass die Firma, bei der wir waren, mit den Mitarbeitern nicht besonders gut umgegangen ist. Und das war tatsächlich der Grund, wo wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich keine Lust drauf. Wir wollen an dieser Stelle tatsächlich, es sollte uns besser gehen. Es sollte auch vielleicht anderen besser gehen, so dass wir gesagt haben, wir gründen was Neues. Und dann haben wir festgestellt, dass tatsächlich über 20 andere Mitarbeiter gesagt haben, wir wollen mit euch mitgehen. Mhm. Und so haben wir tatsächlich am Anfang, als wir die Firma gegründet haben, waren wir nicht nur zu zweit, sondern wir waren über 20. Das war natürlich jetzt erstmal eine tolle Sache, dass wir wirklich so viele hatten, die uns vertraut haben. Andererseits ist natürlich schon ein Unterschied, ob man zu zweit, zu dritt anfängt oder ob man gleich eben mit über 20 Mitarbeitern anfängt.
Okay.
Das war
Ja klar, du hast natürlich am Anfang erstmal, du musst erstmal Aufträge natürlich haben und Kunden und dann hast du erst schon erstmal 20 Leute auf der Payroll.
Genau, also der Vorteil war, dass auch der Kunde uns an der Stelle vertraut hat. Also wir haben an dieser Stelle auch tatsächlich, wir haben dann tatsächlich auch Kundenaufträge dann tatsächlich auch bekommen sofort. Das hat dann geholfen, aber es ist tatsächlich erstmal schon eine Anstrengung. Andererseits überspringt man dann auch dieses Level, das man hat, wenn man dann eben zu zweit anfängt, zu dritt, zu viert. Irgendwann stellt man fest, man muss delegieren und den ganzen Kram, den haben wir übersprungen. Ne? Mit 20 musst du am Anfang schon delegieren. Du teilst dir das auch mit deiner Geschäftspartnerin eben ab, was jeder macht. Und damit war das natürlich auch am Anfang dann vielleicht sogar ein bisschen einfacher, bis auf das, dass man natürlich, bevor die erste Rechnung bezahlt, das ganz schön schwitzt. kommt das Geld jetzt aufs Konto oder nicht. Ne? Also,
ja. Die Gehälter gehen natürlich ab.
Die Gehälter gehen ab und gerade wenn man mit Konzernen arbeitet, dann sind halt 60 ja. oder 90 Tage Zahlungsziel normal. Mhm. Das heißt, bevor man dann überhaupt Geld auf dem Konto hat, hat man schon nicht nur einmal Gehalt gezahlt.
Richtig, ja.
Also das, und dann, wenn sich die Kollegen dann noch ein bisschen Zeit lassen mit der Bezahlung der Rechnung, ja.
Okay. Wie waren so die ersten Wochen und Monate? Ich meine, ihr hattet ja nicht mal ein Büro dann, oder? Ich meine, wie ging das dann so schnell, dass ihr quasi 20 Leute?
Wir haben tatsächlich auch von unserer Vorgängerfirma dann auch diese Büroräume übernommen, ja.
Ach so, okay.
Also das ist, das hat dann schon funktioniert. Mhm. Die waren zwar nicht besonders glücklich darüber, aber ja. haben sich dann am Ende dann doch damit abgefunden, dass es vielleicht ungünstig war, Mitarbeiter nicht so gut zu behandeln.
Okay, verstanden. Und als ihr zwei gegangen seid, habt ihr dann gesagt, ja, also komm, wir machen das jetzt selber und bauen dann irgendwann aber auch wieder eine große Firma da draus auf? Oder habt ihr gesagt, wir machen das jetzt selber und bleiben unter uns? Und dann sind die halt mitgekommen und dann war es so, ja, okay.
Die sind mitgekommen und also wir haben dann, also als es einigermaßen bekannt war, dass wir gehen, dann haben immer mehr halt gesagt, wir wollen auch mitkommen. Beziehungsweise wir haben dann natürlich auch irgendwann gesagt, okay, wenn ihr mitkommen wollt, dann machen wir das.
Okay.
Und dann waren es halt tatsächlich nahezu alle. Und das war schon, also alle, die an diesem Standort eben gearbeitet haben.
Okay.
Und dann hatten wir tatsächlich plötzlich 25 oder knappe 25 Leute auf der Payroll.
Ja.
Und das, ja, mein, im Endeffekt jetzt sind es über 150. Mhm. Also so ganz, ich glaube, wir waren schon ganz erfolgreich.
Okay. Und wie war dann so der, was waren noch so die entscheidenden Meilensteine von jetzt halt zu jetzt, sag ich mal? Gab es so ein paar Sachen, die du erwähnen würdest?
Ja, es gab schon so ein paar Meilensteine. Also es gab schon tatsächlich so Punkte, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt wichtig. Also wo wir zum Beispiel, es ist immer schwer bei Konzernen tatsächlich direkt Verträge zu bekommen. Mhm. Das heißt, meistens hast du immer das Problem, du musst über irgendwelche Projektvermittler und so weiter gehen. Mhm. Wir haben es tatsächlich bei einem der größeren Kunden bei uns waren wir zuerst über seine IT-Tochterfirma drinnen, mhm. bis die irgendwann mal tatsächlich, und das war so ein Meilenstein, gesagt haben, na, warum beauftragen wir euch eigentlich nicht direkt? Und ab dem Zeitpunkt ist das auch, war das auch ein anderes Arbeiten, weil man dann im Endeffekt ja direkt gearbeitet hat und nicht über noch eine Schicht dazwischen. Und das war bei anderen Kunden genauso. Also wir freuen uns jetzt, dass wir eigentlich bei allen unserer Kunden direkt arbeiten dürfen. Und das geht natürlich auch erstmal ab einer gewissen Größe. Also dann ab den Zeitpunkt, wo wir wirklich dann die 100 auch an Mitarbeitern geknackt haben, ja, wird es auch einfacher, weil man dann einfach mehr wahrgenommen wird.
Okay. Das ist schon noch so, ne? Also die Konzerne, ich meine, weil es gibt ja einen Trend zu kleineren Businesses und der wird weitergehen durch AI und etc. sind natürlich die neu gegründeten Firmen perspektivisch kleiner, also wenn die dann mal in diese einzelnen Meilensteine reinkommen, in denen ihr ja auch wart.
Also es ist immer noch so, dass Größe eine Rolle spielt. Mhm. Und das merken wir halt auch, weil für einige Aufträge, dann ist es auch tatsächlich so, dass wir auch zu klein noch sind, weil da musst du halt möglicherweise plötzlich 10, 20, 30 Leute zur Verfügung haben. Mhm. Und bei uns hören so Projektgrößen ab 20, 30 Mitarbeitern hört es dann langsam auf. Das wird auch für uns dann schwierig. Weil wenn wir irgendwo mal Projekte haben mit 30 Mitarbeitern und das Projekt ist zu Ende, mhm. dann habe ich natürlich mal auf einen Schlag auch 30 Mitarbeiter übrig. Ne? Da okay. muss ich mir auch überlegen, was mache ich damit. Ist auch für uns an dieser Stelle auch ein gewisses Risiko. Mhm. Das heißt, ab 20, 30 Mitarbeitern wird es halt okay. schwierig.
Okay. Gut, das heißt, ihr hattet am Anfang schon einen oder zwei Kunden, die mitgekommen sind, die ihr gesagt habt, die habt ihr ja. übernommen und das hat schon erstmal so die Rechnung gezahlt. Was ist dann eigentlich die Tätigkeit? Jetzt habe ich dich Gott sei Dank auch da, der macht Vertrieb und Marketing, ja. Ne? Was macht man dann eigentlich? Was macht man, wenn man dann so ein neues Unternehmen hat und dann sitzt man da und dann niemand sagt einem, was man tun soll? Und man kann ja selber jeden Tag das entscheiden. Was sind die Activities, die du da gemacht hast?
Was sind die Activities?
Ja, am Anfang.
Also am Anfang ist es tatsächlich erst einmal allen klarzumachen, dass man weiterhin einen guten Job macht. Mhm. Also dass man auch versucht, am Kunden dran zu bleiben. Das ist bei uns aber immer so der Fall gewesen. Ne? Wir haben immer versucht, am Kunden dran zu bleiben und keinen Kunden zu verlieren, sondern auch auf den Kunden einzugehen. Das ist der Vorteil, man ist flexibler. Wir sind flexibler als teilweise die Konkurrenz, die eben irgendwo auch 10-mal so viele Mitarbeiter hat.
Okay.
das schaffen wir an dieser Stelle halt tatsächlich, dem Kunden auch wirklich zu bedienen. Und wenn er auch mal irgendwas haben will, was vielleicht ein bisschen am Prozess vorbeigeht, man kann da auch mal ein paar Sachen eben ja, gerade sein lassen. Ne? Ja.
Okay.
Kann auch mal 5 gerade sein lassen, das geht schon.
Ja, okay, das ist eine Sache. Aber du musst ja auch irgendwie gucken, dass du neue Aufträge kriegst, weil klar. Mit dem einen Kunden werdet ihr jetzt nicht die 150 mit dabei
machen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil dieses, ich rufe mal einfach bei einem Konzern an, telefoniere mich bis zum Vorstandsvorsitzenden durch und sag dann einfach, ja, hier bin ich und du brauchst uns, das funktioniert nicht. Was komischerweise funktioniert, dass uns tatsächlich Kunden anrufen. Und zwar auch gerade nicht die kleinsten. Also es ist tatsächlich so, dass du dann eine Mail kriegst und dann steht dann tatsächlich zum Beispiel BMW drunter. Mhm. Wo wir erst einmal gedacht haben, okay, ein netter Phishing-Versuch, um dann am Ende festzustellen, das ist tatsächlich ernst gemeint. Und dass man dann tatsächlich auch mal mit Kollegen, also oder beziehungsweise mit Firmen auf die Art und Weise reden kann, weil die einen selber finden. Verstehe. Es gibt nicht so viele Firmen, die sagen, wir machen Software neu oder beziehungsweise wir kümmern uns euch um eure alte Software. Obwohl es sehr viel alte Software gibt, aber es gibt die Großen, es gibt eine IBM oder sowas, die machen das, die wollen das aber dann immer mit ihren Produkten neu machen. Ja. Und dass man wirklich sagt, okay, ich habe hier eine Individualsoftware, da gibt es möglicherweise den Kollegen, der es bei uns in der Firma betreut, den gibt es nicht mehr oder sowas. Oder die Firma, die es bisher macht, möchte sich aus dem Geschäft zurückziehen. Wir brauchen einen neuen. Und komischerweise oder, nein, nicht komischerweise, also Gott sei Dank finden die uns dann tatsächlich. Und es gibt eben da auch genügend, die dann tatsächlich über den Schatten springen und sagen, lass uns doch mal die Avision anrufen.
Okay.
Und das hat jetzt mittlerweile auch ein paar Mal geklappt. Und was halt auch geklappt hat oder was bei uns ein großes zweites Bein ist tatsächlich Ausschreibungen.
Ah, okay.
Also
macht er auch.
Wir machen Ausschreibungen mit, wir gewinnen auch Ausschreibungen und meine Bundesbehörden, wie das im Bundeszentralregister, habe ich vorher gesagt, da ist es tatsächlich auch so, das geht auch ohne Ausschreibung gar nicht.
Macht Sinn, okay. Das heißt, ihr hattet dann auch sozusagen so ein gutes Produkt und irgendwie so ein Delta am Markt, dass man sagt, man hat auch Inbound-Anfragen, ja, weil hätte man ja auch sagen können, okay, man muss die Kunden selbst viel finden, aber dadurch, dass die Kunden halt mit ihren Software-Individuallösungen Themen hatten, haben die euch dann gefunden sozusagen.
Wir haben uns gefunden, wir haben es auch andersrum probiert. Es ist ja nicht so, dass wir die letzten 15 Jahre nicht unterschiedliche Sachen Wege getestet. Probiert haben. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich schwierig, im Konzernumfeld jemanden zu finden, mit dem man drüber reden kann. Weil erstens, die meisten wollen nicht über alte Software reden. Das ist für viele kein Thema. Ne? Man redet immer lieber über die innovativen neuen Sachen und dann ist das, was gegebenenfalls irgendwo im Rechenzentrum auf irgendeinem Server weit hinten läuft, egal wie wichtig das ist. Darüber redet man erstmal nicht. Da redet man erst drum, wenn das da irgendwo knallt.
Okay.
Dann denkt man sich, oh, gucken wir mal, vielleicht finden wir jemanden, der das jetzt hier noch dringend macht, weil wir haben festgestellt, das ist jetzt doch ganz wichtig. Ja.
Ich meine, ich verstehe es ja auch irgendwie, ne? Man, never change a winning system. Solange es funktioniert, kann man es ja auch lassen. Was sind denn so die Sachen, die dann knallen? Kannst du es nochmal sagen? Ich habe das vorher schon gesagt, Sicherheit ist ein Thema, Frameworks. Aber was sind so die Hauptaufhängepunkte, die dann bei euch quasi landen?
Also der eine der wichtigsten Punkte oder der kritischsten Punkte ist tatsächlich, wenn das Know-how aus der Firma verschwindet. Sei es darum, dass die Firma, die es bisher betreut hat, zum Beispiel auch sagt, nee, machen wir nicht mehr weiter, weil ist nicht mehr unsere Technologie. Oder dann auch, wir haben auch den Fall gehabt, wo ein Kollege einfach gesagt hat, nee, ich gehe jetzt in Rente. Ja. Und dann ist tatsächlich dem entsprechenden Kunden als aufgefallen, dass die Firma, die er damals beauftragt hat, das zu machen, nicht mehr aus 5, 6, 7 Leuten besteht, sondern tatsächlich bloß noch aus einem einzigen, der dann tatsächlich in Rente gegangen ist. Und dann haben die halt auch sehr dringend plötzlich jemanden gesucht, der eben die Software übernehmen kann.
Okay.
Also das sind die Punkte und technisch natürlich so Sicherheitssachen, die sind immer kritisch. Wenn auch die Technologie, also wenn es zum Beispiel da wenn es zu Ende geht, ne? Wenn ein Windows Mobile nicht mehr unterstützt wird, dann muss man sich auch überlegen, was man macht.
Klar. Okay, und Wie sieht das dann so aus? Also habt ihr dann, ist das eine Teamstruktur, die dann da reingeht? Ist das eine Person, die da erstmal reingeht? Oder wie kommt dann so ein
Je nach Größe.
Je nach Größe.
Also wenn du, also wir haben natürlich Spezialisten, die sehr gut sind im Analysieren von solchen Anwendungen. Mhm. Jetzt mittlerweile passiert das natürlich auch KI unterstützt. Aber wir haben eben sehr viel Erfahrung, wo wir auch gucken müssen und oder wo wir hingucken müssen und sagen, okay, wie ist es denn, wie sieht's aus? Ist es jetzt schon eine relativ gute Struktur, was dahinter steht? Ist die Systemarchitektur valide oder hat da irgendjemand 30 Jahre lang einfach was vor sich hingebastelt und man hat eigentlich keine Chance, da irgendwo durchzublicken? Also man kann, also aus der Erfahrung ist es teilweise, ist es wirklich so, dass die meisten Entwickler, die mit alter Software mal, also die wirklich Software entwickelt haben, dass die schon darauf geachtet haben, dass sie es vernünftig machen. Also dieses, das, was man so auch als Klischee immer hat, die sitzen im Keller und basteln irgendwas vor sich hin und kein anderer versteht es. Das ist eigentlich wirklich nicht der Fall. Also okay. Die meisten sorgen schon dafür, auch im Eigeninteresse, dass man einigermaßen durchblickt.
Ja, macht Sinn. Okay. Super spannend. Ich glaube, wir linken einfach unten mal in den Shownotes auch zu euch alles hin. Ja, ich habe auch ab und an mal solche Berührungspunkte. Ne? Wir sind ja auch in der Branche tätig. Du hast am Anfang gesagt, Projektvermittler. Das sind wir jetzt nicht so ganz. Wir machen ja Interim Management, aber
das ist was immer, komplett anderes eigentlich.
Ja, aber manchmal rufen mich auch Kunden an, weil natürlich dann, weil du gesagt hast, nämlich der Grund Nummer eins, Know-how-Träger gehen raus. Da kommt man ja auch manchmal auf die Idee, vielleicht hole ich mir da mal interimistisch rein. Ist für uns aber gar nicht so ein großer Use Case, aber ich rufe dich dann einfach demnächst dann natürlich an.
Kein Problem.
Also wir linken alles, die Leute können sich das gerne mal anschauen. Ich finde, es ist ein super interessantes Thema und ich glaube, es wird in Zukunft natürlich mehr kommen, weil natürlich solche Individualsoftwarelösungen, ich habe am Anfang ja gesagt, ketzerisch mal gefragt, warum hat man das eigentlich, aber man hat es ja aus einem Grund und wird es auch weiterhin noch haben. Jetzt hast du vorhin gesagt, du wolltest nie wirklich Geschäftsführer werden oder nie wirklich gründen. Wie jetzt? Wie findest du es jetzt? Ist es jetzt gut, Geschäftsführer zu sein?
Ich habe ja vorher schon ein bisschen angeteasert. Ich hätte es mir vielleicht vorher vorstellen sollen oder können.
Früher.
Ich finde es eigentlich eine tolle Sache. Ich kann es auch eigentlich, wenn man die Gelegenheit hat, sollte man sie nutzen.
Okay.
Weil es wirklich, es ist viel Verantwortung, es ist aber auch viel Freiheit. Es ist tatsächlich, man kann selber bestimmen, wo man hingeht und man kann am Ende auch selber bestimmen, welche Aufträge man gegebenenfalls annimmt und welche nicht. Man kann gestalten. Und das ist, ich habe das Glück, dass ich tatsächlich ja auch noch in der Geschäftsführung eine Partnerin habe, die da auch super mitgeht, die auch ein bisschen zu mir konträr ist. Also da, wo ich ein bisschen zu viel Luftschlösser baue, da holst du mich dann wieder runter und das funktioniert eigentlich super. Und ich glaube, wir beide in der Kombination machen das auch ganz gut.
Okay. Wie teilt ihr euch auf? Also du machst Vertrieb, Marketing, Finanzen.
Und sie macht das im Prinzip dazwischen. Also sie sorgt dafür tatsächlich, dass die Projekte auch auf die Straße kommen und dass sie hat auch den HR-Bereich bei sich. Also sowohl das ganze operative Thema als auch HR. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
Okay. Wenn du so auf deinen Geschäftsführeralltag guckst, gibt es da irgendwelche Sachen, die sind so erfolgskritisch für dich?
Ja, es gibt manche Sachen, die sind sehr erfolgskritisch. Also wenn es tatsächlich darum geht, dass wir wirklich auch Projekte bekommen. Also es ist ja, du hast ja vorher schon gesagt, wie bekommt man neue Kunden, wie bekommt man neue Projekte? Und es ist immer wieder so dieser Punkt, wenn es darum geht, Folgeprojekte zu bekommen oder tatsächlich auch mal neue Projekte. Wir sind auf Wachstum auch ein bisschen angewiesen. Ne? Wir wollen auch größer werden. Also wir haben jetzt nicht unbedingt Wachstumsziele, aber du kannst halt nicht irgendwie stagnieren, weil wer stagniert, verliert. Das heißt, du musst immer gucken, dass du natürlich auch mal ein neues Projekt bekommst. Und da ist natürlich auch oftmals, auch bei Bestandskunden, gibt es Ausschreibungsverfahren. Da musst du auch wieder gucken, dass du auch wirklich mal wieder eine Ausschreibung gewinnst. Aber das sind schon kritische Sachen. Dann hast du Präsentationstermine, wo du dann auch deine Ideen vorstellen musst. Das bringt dich schon auch immer ins Schwitzen.
Okay. Aber wie ist so dein Alltag, sag ich mal? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, ich fange immer gleich an oder ich mache immer das erst oder gibt es da irgend so Sachen, die man...
Erst mal gucken, was in der Nacht daneben gegangen ist.
Achso, okay. Also in der Früh schaust du als erstes
in die Mails.
Okay.
Du guckst in der Früh in die Mails, schaust, was passiert ist, freust dich, wenn noch alles läuft. Und dann normalerweise überlege ich mir ja vorher, wie ich meine Woche strukturiere.
Okay.
Also das versuche ich schon einigermaßen ordentlich hinzukriegen. Das Chaos kommt schon im Laufe der Woche. Also da kommen schon die ganzen Sachen, die dann irgendwo nicht geplant sind. Deshalb lasse ich mir auch immer relativ viele Zeiträume dazwischen. Versuche nicht jeden Tag vollkommen durchzuplanen. Mhm. Und ja, so dass ich da auch zwischendrin eben auf unerwartete Ereignisse reagieren kann.
Okay. Wann planst du deine Woche dann? In der Vorwoche oder am Wochenende oder?
Tatsächlich in der Vorwoche und oftmals am Sonntagabend dann noch.
Okay.
Reingucken und schauen, was habe ich da noch.
Okay, okay. Bist du da noch, also bist du weitestgehend noch eigenverantwortlich? Kannst du das noch selber planen oder gibt es da schon so Themen, die du halt als machen, also reingestellt kommen sozusagen?
Ein paar Sachen kommen auch reingestellt, aber ich bin noch zum größten Teil Herr meines Terminkalenders.
Okay, das ist ja schon mal gut. Ich meine, ich habe ja auch unterschiedliche Größenordnungen hier, sage ich mal, im Podcast drin. Und manchmal sind auch Leute, die sagen, nee, also ich habe da gar keine, ich gucke da gar nicht, das wird mir geplant. Ne? Also das heißt, ab einer gewissen Größenordnung und dann muss man sich entscheiden, will man das überhaupt? Weil du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, die Freiheit und solche Sachen. Ich glaube, in manchen Zielrollen, ich weiß nicht, ob man da noch so viel Freiheit dann auch hat. Ne?
Ich kenne das schon auch, dass man das also wenn man eben gerade mit Konzernen zusammenarbeitet, arbeitet man ja auch mit anderen Seite mit Kollegen zusammen, die halt auch nicht unbedingt Herr ihres Terminkalenders sind. Ich habe halt für mich die Entscheidung getroffen, ich will das nicht unbedingt. Ich will tatsächlich noch das selber machen und ich kann es halt auch noch selber machen. Es gibt manche Termine, die werden mir auch geplant. Da ist tatsächlich so, dass
Podcast-Aufnahmen.
Ja, zum Beispiel. Da kommst du einfach rein. Aber dadurch, dass ich halt tatsächlich die Freiheit habe, mir auch Freiheiten in meinem Terminkalender zu lassen, dann kann ich das auch hin und her schieben, sodass es am Ende passt.
Okay. Gibt es irgendwelche so Aktivitäten, die du machst, wie zum Beispiel, dass du dich irgendwie mal wirklich hinsetzt, irgendwie 2 Stunden, dann machst du die Tür zu und beschäftigst dich mit Strategie oder liest irgendwas, machst Weiterbildung? Gibt es da irgendwo so regelmäßig?
Keine regelmäßigen.
Okay.
Keine regelmäßig. Also es ist immer so, dass wenn du Freiheiten im Terminkalender lässt, hast du dann tatsächlich möglicherweise auch mal Freiheiten, die wirklich frei sind. Mhm. Und dann ist natürlich ganz gut, wenn du dann im Prinzip entweder eine Liste oder im Kopf eine Liste hast und sagst, die Sachen muss ich mir mal durchdenken, gerade eben strategische Sachen. Also gerade wir haben ja tatsächlich nicht nur die Avision, wir haben ja auch eine Tochterfirma in Rumänien, die ist natürlich auch nicht vom Himmel gefallen, sondern da mussten wir uns auch irgendwann strategisch mal so aufstellen. Wir haben momentan das Riesenthema KI, wo wir uns auch strategisch überlegen müssen, wie gehen wir mit dem ganzen Thema um. Mhm. Also da ist immer was, wo man nachdenken muss, wo man sich Gedanken machen muss und natürlich dann auch der Punkt, vielleicht mal einen neuen Kunden, in welche Richtung wollen wir mal gehen. Was gibt es, was wir wieder mal irgendwo auch veröffentlichen können, weil wir veröffentlichen relativ viel. Also insofern gibt immer was zum Nachdenken.
Okay. 2 Fragen noch. Eine noch tatsächlich zum Business, weil wir haben gerade aktuelle, sage ich mal, wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, natürlich dieses Thema der Software SaaS Apokalypse oder so. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Die ganzen Tech-Firmen leiden gerade. Viele so Cases gibt's wie, ja, jetzt konnte man sich mit ChatGPT irgendwie oder mit irgendeinem anderen Tool innerhalb von ein, zwei, drei Tagen irgendwie so sein eigenes To-Do-Management-Software-Tool bauen. Was sagst du zu diesem ganzen Thema? Wie siehst du den Softwaremarkt und was sind wirklich die Herausforderungen und was ist vielleicht auch einfach so jetzt gerade so ein bisschen PR, sage ich mal?
Ja, du spielst jetzt schon auf KI insgesamt an, ne?
Genau, so ein bisschen. KI, auf der einen Seite, Vibe-Coding und das ganze Thema, dass jetzt gesagt wird, okay, Softwareentwicklung, Code schreiben ist eigentlich gar nicht mehr so die kritische, sage ich mal, Fähigkeit, sondern es geht mehr um Architektur und dann das Orchestrieren und so weiter.
Ja, also KI ist eine disruptive Technologie. Also sie wird vieles umkrempeln, wie wir bisher arbeiten, aber es ist trotz allem nur ein Werkzeug. Mhm. Also eine KI schreibt dir keinen Code aus nix. Mhm. Du musst dir immerhin sagen, was du genau haben willst und du solltest das, was sie macht, auch kontrollieren.
Ja.
Weil sie macht nicht unbedingt immer das, was man ihr sagt.
Ja.
Also wenn du ihr sagst, sie soll die neueste Version eines Frameworks verwenden, heißt es noch lange nicht, dass sie das wirklich tut.
Okay.
Also du musst immer reinschauen, du musst immer gucken, dass sie das auch wirklich so macht. Das ist tatsächlich für unsere eher seniorigen Mitarbeiter ist das kein Thema. Ne? Die wissen das, die gucken da drauf, die schauen auch, was sie macht, schmunzeln schon, wenn dann wieder da irgendwas passiert. Für die ist das eher so wie Anleitung eines Junior-Programmierers, ne?
Okay.
Gut, die KI arbeitet schneller als ein Junior-Programmierer, aber es ist ja tatsächlich so, die gucken halt, dass die auch das Richtige macht.
Ja.
Für jemanden mit weniger Erfahrung ist das immer ein bisschen kritisch, weil es funktioniert ja meistens alles. Und für viele Firmen wird es auch Geschäftsmodelle umkrempeln, weil es wirklich, ich meine, ich benutze ja auch KI privat und das Ding macht mir alles. Ne? Ich kann die fragen, wie viel Streifen brauche ich im MVV, um von da nach da zu kommen. Das sagt mir das
Ding.
Ich hoffe auch, dass es
tragisch, dass man das fragen muss, aber ja.
Ja, das ist das andere, ne? Dass man das nicht einfach irgendwo einfacher abfragen kann. Aber das Ding macht alles. Also mein kleiner Sohn nutzt es, um seine Pokémon-Karten zu bewerten. Ich meine, das Ding kann alles. Ne? Ja, es hat wahnsinnig viel Know-how, es hat wahnsinnig viel, was drinnen ist. Das ganze Wissen oder viel Wissen vom Internet. Und es krempelt auch natürlich die Softwarefirmen um. Ne? Also ein Google wird Probleme haben, wenn es tatsächlich mit der Google-Suche. Ne? Mhm. Man sucht nicht mehr mit Google, man sucht mit, ja, in dem Fall mit Gemini oder man sucht mit ChatGPT. Das ist, da stelle ich einfach eine Frage, da muss ich nicht irgendwie genau suchen. Das ist viel besser. Und das krempelt auch andere Unternehmen um. Also bevor eine SAP tatsächlich in Bedrängnis kommt, glaube ich, muss noch einiges passieren. Deshalb glaube ich auch, dass die Firmen alle eine Chance haben, auch darauf zu reagieren und das auch tatsächlich auch einzubauen. Ich meine, wir machen es ja genauso. Für uns ist es ein Werkzeug. Wir nutzen es. Wir können damit Software viel besser analysieren, viel schneller analysieren. Und wir können auch Projekte machen, an die wir uns vor 2, 3 Jahren nicht dran getraut haben, weil es einfach von der Masse her sehr viel ist. Wir sagen, hey, komm, jetzt geht's, weil kriegst du hin, irgendwas jetzt von Xamarin in Kotlin umschreiben, ist nicht mehr so schwierig, selbst wenn es 100.000 Zeilen Code sind.
Das finde ich schön, dass das nochmal jetzt auch ein Thema ist, dass ihr sagt, ihr könnt Projekte machen, die ihr vorher nicht machen konntet, weil es ja jetzt mal wirklich auch ein konkretes Beispiel dafür ist, dass wirklich dadurch auch etwas zusätzlich entsteht, nicht nur etwas wegfällt. Ne? Also man, klar, Effizienz ist immer super, aber wenn man dadurch neue Projekte machen kann, das ist ja wirklich ein klarer Case.
Klar, und du kannst halt auch mehr Qualität reinbringen. Ne? Mhm. Da, wo man früher gesagt hat, okay, 10 Testfälle reichen, jetzt machst du halt vielleicht mal 50 rein oder 60 in der gleichen Zeit.
Cool.
Hat natürlich mehr Qualität drin.
Mhm. Spannend. Hey, letzte Frage. Was würdest du machen, wenn man dir das alles wegnehmen würde, beruflich?
Ich habe ein Faible für Archäologie. Also ich würde wahrscheinlich irgendwo hinfahren und buddeln. Ich weiß es nicht. Also ist natürlich, man verdient nicht viel damit. Also insofern,
außer man findet, oder wie ist es eigentlich, wenn man was Wertvolles findet?
Ja, also ich glaube, das darf man nicht behalten.
Ach so, ja, aber, schade.
Aber vielleicht deshalb auch mein Faible für alte Software. Aber es ist tatsächlich so, ich finde Geschichte wahnsinnig faszinierend. Und wahrscheinlich würde ich, ja, entweder sowas. Oder ich würde tatsächlich irgendwas mit Lebensmitteln machen. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, was also wirklich Landwirte und so weiter wirklich mit ihren Händen tatsächlich erzeugen. Und was es da auch an Produkten gibt, das finde ich auch wahnsinnig toll. Aber ja.
Du hast ja was. Wir nehmen es dir nicht weg.
Nee, ich hoffe mal nicht. Es macht nämlich auch Spaß.
Sehr cool. Hey, Jürgen, danke, dass du mitgemacht hast. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich finde es ein sehr spannendes Feld. Ich hoffe natürlich, dass meine Zuhörenden genauso Software interessiert sind wie ich. Ich bin ja immer ein bisschen biased in der Sorte Industrie, weil ich selber daherkomme. Danke, dass du mitgemacht hast.
Danke, dass du gefragt hast.
Gerne. Ja, wer jetzt noch zuhört, hat die Episode bis zum Schluss durchgehört. Lasst uns Feedback da, schreibt uns entweder über LinkedIn oder über die anderen gängigen Kanäle. Ich kann natürlich auch gerne ein Intro machen. Ich freue mich über Feedback und über eine Sternebewertung hier auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr zuhört. Das wird alles aggregiert. Ich gucke mir das alles in Ruhe an. Und wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, was ihr uns direkt schicken sollt, schreibt uns gerne. Das Ganze hier ist natürlich nur möglich, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, auch Interim-Management-Projekte und Festanstellungsprojekte besetze, auch hier im C-Level und drumherum, auch für Projekte und Programme. Also wenn ihr da ein Thema habt, was interimistisch abgearbeitet werden kann, kommt gerne auf mich zu. Es können unterschiedliche Themen sein, wie zum Beispiel Linien-Management-Rollen, aber eben auch, sage ich mal, Systemeinführungen oder komplexe M&A-Projekte, Post-Merger-Integrationen etc. Ich freue mich auf jede Nachricht und aufs nächste Gespräch, Jürgen.